Technik, Teamwork, THW. Der Podcast des Technischen Hilfswerks.
Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Podcasts des Technischen Hilfswerks. Hier lernen wir die Menschen kennen, die uns im Ernstfall mal so eben nebenbei das Leben retten. Ich bin Mona, eigentlich Radiomoderatorin mit eigener Morningshow in Berlin. Ich rette euch allerhöchstens vielleicht mal den Morgen auf dem Weg zur Arbeit, aber das war's dann auch schon. Und genau deswegen mache ich diesen Podcast eben so gerne, weil sich hier so spannende Menschen und vor allem spannende Geschichten finden. Und was ich so geil am THW finde, ist, dass es so krass vielseitig ist. Das THW ist für mich eine Art Schweizer Taschenmesser unter den Ehrenämtern, weil das mit dem Leben retten, das ist ja nur ein Einsatzfeld. Also professionell würde das dann Zivil- und Katastrophenschutz heißen, aber ich mag das mit den Leben retten eigentlich ganz gerne. So, es gibt aber noch ganz viel mehr Möglichkeiten und ein paar davon haben wir in der ersten Staffel schon kennengelernt. Diese Folgen gibt es überall zum Nachhören, da wo es eben Podcasts gibt. Das könnt ihr gerne tun. Und gerade wenn ich dann so denke, jetzt habe ich es eingekreist, das THW, jetzt weiß ich so die Bereiche und die habe ich alle kennengelernt, kommt mein heutiger Gast Marc Hammer dazu und sagt, Quatsch, es gibt quasi noch sowas wie das Ehrenamt fürs Ehrenamt. So, mit Menschen, die eben denen helfen, die anderen helfen. Klingt irgendwie komplizierter, als es ist. Marc erklärt uns das alles gleich. Schön, dass du hier bist. Marc Hammer, hallo.
Hallo.
An dieser Stelle haben wir in Staffel 1 immer so einen kleinen Steckbrief erstellt von euch, um euch besser kennenzulernen als Person hinter dem Helden. Und für diese Staffel habe ich mir ein kleines Kennenlernspiel geschnappt mit sehr persönlichen, manchmal sogar philosophischen Fragen. Deine lautet heute, Marc, welche Sache findest du ist absoluter Luxus, gönnst du dir aber trotzdem?
Also in der heutigen Zeit ist, glaube ich, regelmäßiges Essen gehen mit Freunden, mit Familie Luxus geworden, je nachdem, wo es hingeht. Aber das gönne ich mir tatsächlich regelmäßig, ja.
Warum?
Weil man rauskommt, man lernt neue Sachen kennen, also kulinarisch. Man trifft sich natürlich auch mit seinen Lieben und das ist der Grund.
Und Family und Friends wichtig, höre ich daraus.
Ja, absolut.
Sehr schön. Das ist gut, das stimmt tatsächlich. Das macht man sich viel zu selten bewusst, oder? Dass das wirklich ein Luxus ist eigentlich, den man sich da gerade gönnt. Finde ich sehr schön. Was machst du denn dann im normalen Leben, Marc?
Also ich bin Sachbearbeiter, Kreditsachbearbeiter in einer Bank und seit anderthalb Jahren bei meinem Arbeitgeber. Und das ist schon tagesausfüllend genug. Wenn das THW noch mit dazukommt, ist das so meine Tagesbeschäftigung, genau.
Das glaube ich. Wie lässt sich denn das vereinbaren, jetzt auch wenn du erst kurz beim THW dabei bist, da kommen wir gleich noch drauf, aber auch relativ kurz beim Arbeitgeber. War das jemals ein Problem?
Ein Problem war es nicht. Man muss dazu sagen, in der heißen Phase, die ich ja mitbegleitet habe, dann im THW, war es noch ein anderer Arbeitgeber. Aber insgesamt kann man zusammenfassen, dass das gut funktioniert hat. Also die Bereitschaft war da, einen freizustellen. Und dadurch, dass es ja auch in dem Bereich, wo ich tätig bin, relativ gleiche Themenfelder sind, also ich sage jetzt mal Bürokratie und organisieren, verwalten, ne, das matcht dann ganz gut zusammen und das hat gut funktioniert, rein von der Organisation her.
Jetzt hast du es schon gesagt, du bist relativ frisch noch dabei, seit 2019, ist das richtig?
Genau.
Wie war denn dein Weg zum THW?
Also tatsächlich angefangen hat es 2010 rum, 2011, da hatte ich bereits schon mal bei der Jugendgruppe mitgemacht, da war ich ja selber auch erst 14, 15 und dementsprechend, ja, da war ich aber auch nur ein halbes Jahr oder ein Jahr insgesamt, weil damals hat sich das noch nicht so gut angefühlt, da war der Reiz noch nicht so da, da war ich nur eine ganz kurze Zeit und dann über Freunde, die ich habe, die im THW tätig sind, schon seit langen Jahren, hat dann der Weg quasi nochmal dann zurückgefunden zum THW und da habe ich dann 2019 meine Grundausbildung begonnen, zusammen mit zwei anderen und die dann letztendlich 2020, ich glaube im Oktober, abgeschlossen.
Spannend. Also du sagst, man kann tatsächlich auch mal reinstuppern und sagen, jetzt in diesem Lebensabschnitt passt es vielleicht noch nicht, aber später können wir wieder zusammenkommen mit dem THW.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch viele junge Leute bei uns im Ortsverband. Dementsprechend, wenn die Schule abschließen, geht es für viele auch mal unimäßig woanders hin. Dann studieren die vielleicht in München, Berlin oder sonst irgendwas und dann mal zwei, drei Jahre weg. Und wir haben viele, die auch dann wiederkommen und sagen so, ich habe jetzt studiert, ich habe einen Job vielleicht in der Nähe, in einer größeren Stadt, kann dementsprechend aber auch wieder zum THW kommen und macht das dann auch.
Cool. Ja, super, dass das so flexibel geht, ne? Jetzt habe ich da irgendwie den Wohnsitz wieder und jetzt ist das wieder zu vereinbaren. Mega. Erinnerst du dich denn da noch so als Sicht von außen, warum jetzt, warum war dein Zeitpunkt jetzt der richtige und was hat dich jetzt gereizt am THW?
Also 2019, ich schätze dadurch, dass meine Freunde auch viel darüber erzählt haben, was so möglich ist und welche Einsätze wir abbilden und wie die Ausbildung abläuft und was natürlich auch drumherum noch alles möglich ist, Stichwort zum Beispiel Jugendlager, wo man auch als Betreuer mitfahren kann, hat mich da schon sehr gereizt, da nochmal reinzuschnuppern. Und es war schon mehrmals Thema bei mir, da nochmal einzusteigen. Und das war dann wohl einfach der Moment gewesen, wo ich sagte, okay, ich gucke nochmal rein und schaue, dass ich die Grundausbildung auch mitmache.
Cool, da hast du dir einen Moment ausgesucht. Ey, 2019 eingestiegen, 2020, klar, Pandemie und das alles. Dann 2020 abgeschlossen, hast du gesagt. Und jetzt kommst du aus Ahrweiler, bist da im Ortsverband. Und dann 2021 direkt Hochwasserkatastrophe. War das tatsächlich auch dein allererster Einsatz dann?
Ja, also es war der erste Einsatz, kann man so sagen. Wir hatten vor der großen Flutkatastrophe 2, 3 kleinere Einsätze im Rahmen dieses Hochwasser- und Starkregenereignisses. Nicht das, also nicht Bernd quasi, sondern auch davor hat es ja schon stark geregnet. Und da waren wir hier und da schon mal draußen gewesen und haben dann viel mit Sandsäcken gearbeitet. Also sei es im Ortsverband, den Sandsackbestand wieder aufzubauen, wieder herzustellen, aber auch dann in den Ortschaften entsprechend zu verteilen und Vorsorge zu treffen. Mhm. Einen Einsatz gab es davor auch, ich glaube, es war 2, 3 Wochen vor der Katastrophe. Da hat sich in der Ortschaft über den Weinberg quasi eine große Schlamm- und Geröll-Welle, will ich mal sagen, gebildet, die dann quasi in die Ortschaft reingeflossen ist und dementsprechend musste der Schlamm entfernt werden. Da wurden wir nachts alarmiert. Mhm. Da konnte ich nicht mit hingehen, weil ich hatte meine 2. Corona-Impfung erhalten und war gesundheitlich nicht in der Lage mitzufahren.
Ja, wir erinnern uns.
Aber ich hatte, ja genau, das ist auch ein Kapitel unseres Lebens auf jeden Fall. Genau, ich kann mich aber noch erinnern, also so ganz ausgeblieben ist es nicht, weil in meinem Keller ist auch schon Wasser reingeflossen damals. Ich glaube 2 Zentimeter waren es dann nur. Mhm. Da hat es sich schon angebahnt, ja.
Ja, Wahnsinn. Und dann aber wirklich der erste große Einsatz, diese Riesenkatastrophe. Wie war das denn, als Erster am Einsatzort zu sein? Klingt so komisch, weil ihr lebt ja da. Also ihr habt das ja wahrscheinlich alles mitbekommen. Ist das nochmal anders, da wirklich als allererstes dabei zu sein, wenn es passiert?
Es war vom ersten Tag an anders und bis heute ist es ein ganz komisches Gefühl. Also wir wurden um 15 Uhr rum alarmiert, haben die Unterkunft angefahren, sind auf die Fahrzeuge drauf. Und die Gruppe, wo ich mitgefahren bin, Fachgruppe N, also Notversorgung, Notinstandsetzung, die ist tatsächlich erstmal rausgefahren und hat noch Sandsäcke verteilt an diesem Tag.
Okay.
Und liegt natürlich daran, weil wir einen großen LKW haben mit viel Ladefläche. Dementsprechend konnten wir da auch viele Sandsäcke drauf verladen. Und das waren so die ersten Einsatzpunkte, die wir abgefahren sind. An die A, in die Orte. Also wir konnten noch durchfahren. Es hat sich nicht abgezeichnet, dass sowas passieren wird.
Krass.
Und erst später in der Nacht, also so ab 23 Uhr, wurde es für uns in unserer Gruppe spürbar extrem. Und da haben sich auch die Ereignisse dann verdichtet.
Mhm.
Und das, was man so von der Heimat dann gesehen hat, während man von den Einsatzorten entsprechend dann gefahren ist, das war schon extrem dann so der erste Eindruck.
Mhm. Du hast gesagt, komisches Gefühl, auch jetzt noch, wenn du drüber sprichst, inwieweit?
Ja, wenn man zum Beispiel Radio hört oder man schaut sich die Nachrichten an und aus irgendeinem Grund wird nochmal das Thema Flutkatastrophe, Ahrtal thematisiert, dann gibt das schon so einen gewissen Gänsehautmoment, so ach ja, das ist ja hier bei uns, ne? Und ja, das ist 2 Jahre jetzt her oder 2,5 Jahre her. Stimmt, genau, das ist bei uns hier und da ist was Krasses passiert. Das wird einem dann nochmal so klar, weil man gewöhnt sich irgendwann an die Baustellen hier, an die Zerstörung. Das ist das Alltägliche geworden und wenn man wenn dann nochmal drüber gesprochen wird oder man sieht vor allem auch so die Tagesschau-Abschnitte aus der Nacht selber, dann ist das schon echt extrem und man kriegt Gänsehaut. Ne?
Fühlt sich das an, als wärst du da dabei gewesen oder fühlt sich das eher an, als würdest du nochmal von außen so drauf gucken, als wäre das ein anderer Mark gewesen, der da gehandelt hat?
Ich glaube tatsächlich eher, dass man so ein bisschen von außen drauf guckt. Ich glaube, dieses Gänsehautgefühl, das kommt auch eher dadurch, weil man, ja, das ist das, was man gerade im Fernsehen sieht, das ist quasi vor deiner Haustür. Wenn ich jetzt links aus dem Fenster schaue, sehe ich auch das, was gerade im Fernsehen läuft. Und ich glaube, dieser Moment, dieses, das ist vor der Tür gerade, das ist das Extreme. Ich glaube, wenn man so sich, also für mich, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit während der Flutkatastrophe, das ist so ein abgehaktes Thema für mich. Ne? Also das ist passiert, wir haben da mitgewirkt und das ist so. Ne? Aber wenn man das nochmal so im Fernsehen sieht, durch eine dritte Person beschrieben und thematisiert, ist das nochmal was anderes.
Wahnsinn. Inwieweit warst du denn auch persönlich betroffen?
Also in der Nacht selber konnte ich tatsächlich nur noch mein Auto vom Ortsverband retten und meine Wohnung, die im Erdgeschoss ist oder war, die hat es dann nicht mehr überlebt. Ne? Also da war ungefähr 1,40 Meter das Wasser drin. Und klar, Kleinigkeiten konnte man dann auch retten anschließend, aber der Großteil, der ist dann ist dann zerstört worden.
Wahnsinn, wow, das ist krass zu hören. Sag mal, wie war denn das? Also du musstest andere Wohnungen retten, andere Leben retten und hast gesehen, wie deine Wohnung sich mit Wasser füllt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es gab da einen spannenden Moment. Wir waren gerade an der Tankstelle gewesen, es war auch schon spät. Es war dann irgendwann 23 Uhr, 23.30 Uhr, mussten unser Einsatzfahrzeug tanken und dann kam der Anruf aus der Nachbarschaft, wie auch immer dieser Anruf durchgekommen ist. Und mein Nachbar sagte mir, hör mal, deine Wohnung, er sagte noch so schön, deine Plissés sind braun. Also die Vorhänge sind braun geworden, das kann man von außen sehen. Es ist, Wasser steigt schon, da kommt eine riesen Welle um die Ecke geschossen. Und das war so der erste Moment, wo ich erfuhr, okay, dich betrifft es jetzt auch. Ja, es ist jetzt nicht nur fremde Personen retten, sondern jeder ist jetzt irgendwie mit betroffen. Und ja, ich weiß noch, ich wollte in meine Wohnung unbedingt fahren in der Nacht noch. Also völlig irrational und wusste auch, mein Auto ist zugeparkt und habe mir sogar noch ein Auto organisiert, womit ich dann rüberfahren könnte. Und also ganz irrationale Entscheidungen, die man da treffen wollte zumindest oder Dinge, die man tun wollte. Ne? Und ja, das war so der erste Moment dann.
Boah, krass. Da krieg ich sogar Gänsehaut. Wie geht's denn dir, wenn du darüber sprichst jetzt nochmal so retrospektivisch?
Also ich muss dazu sagen, es ist eine Mietswohnung gewesen. Das heißt, nach der Flut hat man das alles rausgeräumt. Es war innerhalb von 3 Stunden war die Wohnung leer. Das war der schnellste Umzug meines Lebens. Dank auch der Unterstützung meines Ortsverbandes. Und ich spiele das immer ein bisschen runter. Ich fand es für mich persönlich nicht so tragisch, weil es tatsächlich nur Sachwerte waren. Klar, es waren wichtige Dokumente dabei, aber auch Erinnerungsstücke, die kommen nicht wieder, das ist so. Aber wenn ich so sehe, was andere erlebt haben, die heute teilweise noch ihr Haus renovieren, die Angehörige verloren haben, dann ist das für mich deutlich schrecklicher als das, was ich erlebt habe.
Relativiert das, ne?
Genau.
Inwieweit, wenn überhaupt das geht, inwieweit konntest du das jetzt eben trennen? Okay, das ist jetzt meine Privatwohnung von Marc und jetzt bin ich aber THW Marc, der hier eben andere Prioritäten hat und der eben andere Leute retten muss. Kann man das trennen oder ging das gar nicht?
Genau die Frage haben wir uns auch gestellt. 2-3 Tage nach der Flut und ich bin sehr froh, dass unsere Einsatzleitung entschieden hat, dass wir erstmal unsere privaten Baustellen so weit möglich abarbeiten, bevor wir weiter in die, ja, in die Menschenrettung einsteigen, beziehungsweise dann in die weitere Hilfeleistung im Ahrtal. Also Menschenrettung war zum größten Teil für uns abgeschlossen. Bevor es aber dann in die weiteren Einsatztätigkeiten ging, haben wir gesagt, okay, wir fahren erstmal die eigenen Einsatzstellen ab, weil keiner kann sich auf einen Einsatz konzentrieren, wenn man weiß, zu Hause brennt alles und muss erledigt werden und Schlimmeres muss verhindert werden. So, deswegen sind wir erstmal losgefahren und haben uns privat erstmal geholfen.
Ja.
Und dementsprechend sind wir morgens los zu der ersten Wohnung, zum ersten Haus und haben das dann abgearbeitet und sind dann weitergefahren zum nächsten Haus. Ja.
Womit wir schon beim Stichwort sind, private Baustellen erstmal, wenn nämlich ihr Helfenden auch Hilfe braucht. Und darum hast du dich dann gekümmert und wir gucken gleich mal, wie es euch denn so geht. Mittlerweile ja eben über 2 Jahre nach der großen Flutkatastrophe. Das machen wir alles gleich. Jetzt schalten wir aber erstmal rüber zu unserem Kollegen Toni. Der versucht sie nämlich auch mal bei euch im THW und macht so ein paar Übungen mit euch mit. Und wir gucken mal, wie sich Toni schlägt. Toni, ich hoffe, du machst uns hier stolz alle zusammen.
Außer, dass ich keine blaue THW-Uniform anhab, gehöre ich jetzt hier beim Antreten zur Übung fast schon dazu. Bevor es gleich richtig losgeht, das hat bei vielen THW-Ortsverbänden Tradition, gibt's für diejenigen, die an ihrem Geburtstag üben, ein kleines Dankeschön.
Und dann haben wir noch eine Person, die wir besonders begrüßen wollen. Das ist der Benjamin Netzer, der einmal nach vorne kommen darf. Eine Tasse ausgehändigt bekommt.
Herzlichen Glückwunsch.
Eine etwas andere Tasse, aber herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du da bist.
Und dann wird's auch schnell ernst.
Genau. Wir werden jetzt folgendermaßen starten, da wir jetzt alle noch in Zivil seid. Werden Sie jetzt alle Helfer gleich zum Umziehen begeben?
Die Übung heute hier in Darmstadt ist größtenteils eine Nachtübung, läuft unter erschwerten Bedingungen. Angenommen wird eine kontrollierte Stromabschaltung, ein sogenannter Brownout.
Dann ist die Lage scharf. Zur Erinnerung, Energieversorgung im Ortsverband ist unterbrochen, schon seit 2 Stunden. Viel Spaß.
Alle Sicherungen auf dem Gelände werden jetzt rausgedreht. Und genau in dem Moment geht in einigen Räumen ein schwaches Licht an. Warum und wie das funktioniert, dazu gleich mehr. Ich gehe erstmal mit Richtung Umkleide.
Na dann, ab, auf.
Entschuldigung, ich komme mal ganz kurz von hinten. Toni ist mein Name. Wer bist du denn?
Ich bin der Patrick.
Patrick, deine wievielte Übung ist das und schon mal so eine Energiemangellage mitgemacht?
Übung schon... Kann ich gar nicht mehr zählen, ich bin schon 20 Jahre hier, aber so eine Energiemangellage habe ich noch nicht mitgemacht.
Was erwartest du jetzt?
Ich erwarte, dass es interessant wird. Wie ich sehe, ist es tatsächlich mal dunkel geworden.
Wo kommt denn jetzt das Licht her?
Das sind Scheinwerfer, die hier überall aufgestellt sind, die automatisch angehen, sobald der Strom weg ist.
Das habe ich ja auch nicht gewusst. In wichtigen Bereichen sind in den Steckdosen diese Speziallampen, erklärt mir John.
Die haben einen eingebauten Akku, werden normalerweise, wenn Strom da ist, kontinuierlich geladen. Und so wie der Strom weg ist, erkennen die, schalten automatisch auf Batterie um und da geht's Licht an.
Aber nur in wichtigen Räumen bleibt's schwach hell, im Flur nicht. Und jetzt tappen wir hier richtig durch den Ortsverband im Zappendustern.
Ja, aber man kennt sich ja aus.
Das ist euer Vorteil, aber ich kenne mich nicht aus. So. So, auch in der Umkleidekabine ist eine dieser Notfalltaschenlampen angegangen. Die hängt da an der Wand. Also mein erster Eindruck, das THW ist vorbereitet.
Ich ziehe jetzt vollständig meinen MFA erstmal an.
Dein was?
Den Multifunktionsanzug, also die Uniform.
Ah, okay.
Und dann muss man mal gucken, ob ich hier noch meinen Notfallrucksack mitnehme überhaupt. Je nachdem, es hängt davon ab, ob wir jetzt direkt rausfahren oder ob wir jetzt hier bleiben oder so.
Der gelbe Helm kommt auch mit?
Ja.
Wichtig vorm Einsatz, unbedingt nochmal auf Toilette gehen. Nur die ist nicht mit Notstrom versorgt. Pullern im Stockdunkeln.
Das ist eine ganz neue Erfahrung auf jeden Fall, auch für mich selber. Habe ich noch nie ausprobiert, aber ist auf jeden Fall immer eine Erfahrung wert.
Und ein Glück, dass der Kollege eine Taschenlampe dabei hatte.
Ja, das Handy hat noch, solange es noch Strom hat, haben wir auch Licht. Auch wenn es nicht geht, aber es leuchtet noch.
Das erhöht die Treffsicherheit, entschuldige.
Unwahrscheinlich.
Nach wenigen Minuten einsatzbereit sammeln sich die Züge und Gruppen.
Wir warten jetzt, bis wir den Einsatzauftrag kriegen. Bitte haltet euch hier im Gebäude auf jeden Fall auf. Und wenn ihr sozusagen euch aus dem Gebäude bewegt, also meldet euch bitte bei einem ab, damit wir dann, falls wir einen Einsatzauftrag haben, auch zügig agieren.
Der Stab dagegen hat die ersten Einsatzaufträge. Ortsverbandsleiter Patrick.
Folgendes. Und zwar zum einen kam es aufgrund Stromausfalls zu einem technischen Defekt an Notstromversorgung des Alten- und Pflegewohnheims der AWO in der Casinostraße 37. Diese, insbesondere mit der Küche, müssen wir versorgen. Das ist ein Auftrag für die E.
E wie Elektrotrupp.
Genau, davon aus er nämlich auch.
Wenige Minuten später machen die sich mit ihrem LKWs voller Equipment auf den Weg. Nur abgetrennt im hinteren Bereich des THW-Geländes lässt sich Übungsleiter Christian mit einigen Schauspielern, also nicht unbedingt THWlern, neue Herausforderungen einfallen. Denn Stromausfall heißt Stress für die Bevölkerung. Die ersten 24 Stunden, Kerzenromantik mit steigenden Geburtszahlen 9 Monate später. Dann wird's knirsch und das soll simuliert werden.
Und dann Rolle 6, hier noch sehr moderat, so das erste Mal diese Rolle Störer. Also die kommen einfach hier hin und fragen so, was treibt ihr dann hier? Aber auch mit so einem leichten Unterton, was macht ihr dann überhaupt? Warum macht ihr nicht, dass das hier aufhört?
Die Übung bleibt spannend und das gleich auf vielen Ebenen. Ich gebe zurück zu dir, Mona.
Toni, na siehste, können wir uns doch weiter sehen lassen beim THW. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Toni, für den Eindruck und weiterhin viel Spaß. Wir machen weiter mit Marc. Marc, ich habe es gerade gesagt, jetzt gab es viele Reportagen darüber, wie es dem Ahrtal geht. 1 Jahr nach der Flutkatastrophe, 2 Jahre mittlerweile nach der Flutkatastrophe. Keiner hat aber gefragt, wie es denn dem THW geht, besonders eben dem Ortsverband Ahrweiler nach dieser Katastrophe. Aber du hast das gefragt und du machst seitdem eine Art Ehrenamt fürs Ehrenamt sozusagen. So habe ich mir das erklärt. Was ist das genau, was du da machst?
Genau, also tatsächlich eine Woche vor der Flutkatastrophe haben wir einen neuen Vorsitzenden gesucht für unseren Förderverein. Beziehungsweise beim THW heißt das Helfervereinigung. Und habe mich auch entsprechend dann aufstellen lassen und wurde gewählt. Und das ist meine Aufgabe, seit dem 6. Juli 2021 quasi als Vorsitzender des Helfervereins dort mitzuwirken. Und dieser Förderverein, so wie es die Feuerwehren zum Beispiel ja auch haben, der ist quasi dafür zuständig, die Helfenden im THW Ahrweiler und das THW Ahrweiler noch mehr zu unterstützen. Also wir dürfen zum Beispiel Spendengelder empfangen, wir dürfen auch aktiv Spendengelder quasi bewerben oder erwerben und mit diesem Geld, laut Satzungszweck, sollen wir quasi die Rettung aus Lebensgefahr unterstützen und auch die Jugendarbeit bei uns im THW Ahrweiler unterstützen. Und da so ein bisschen quasi die Zügel in der Hand zu halten, die Hand drauf zu halten, das ist dann meine Aufgabe. Mhm. Und bislang waren wir ein kleiner Förderverein. Wir haben 1 bis 2 Mal im Jahr haben wir eine Beschaffung durchgeführt, wenn sie denn erforderlich war. Haben natürlich 1 Mal im Jahr unsere Mitgliederversammlung abgehalten. Mhm. Und seit der Flut haben wir natürlich glücklicherweise viele Spendengelder empfangen dürfen. Die Spender wollten natürlich die betroffenen Helfer unterstützen, unseren Ortsverband, den Wiederaufbau des Ortsverbandes unterstützen. Und das war natürlich eine riesengroße Herausforderung erstmal für uns. Natürlich für mich als frisch Gewählten, da so ein bisschen erstmal reinzuwachsen. Also ganz kaltes Wasser auf jeden Fall.
Ja, wirklich. Wow.
Und das begleitet mich quasi jetzt seit 2,5 Jahren bis heute.
Mhm. Also, ja, das glaube ich.
Das ist jetzt so meine Aufgabe, ja.
Wahrscheinlich noch ganz viel wichtiger geworden. Jetzt musst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen. Dürft ihr denn als THW-Person quasi gar keine Spenden erhalten? Ist das richtig, weil du gesagt hast, als Verband darf man das, als Person nicht? Oder wie ist das? Oder habe ich das falsch verstanden?
Genau, das THW selber ist ja eine Bundesanstalt, also eine öffentliche Einrichtung. Die dürfen keine Spenden empfangen. Das wäre, ich glaube, illegales Sponsoring oder so nennt man das. Dementsprechend gibt es seit Jahren schon, also ich glaube, wir selber sind gegründet worden 1986. Die erste Vereinigung weit früher, hat man sich quasi mit diesen Vereinen Abhilfe geschaffen, dass man quasi als unabhängiger Verein des Ganzen dann doch Spendengelder empfangen darf. So, und dementsprechend nutzen wir dieses Geld, um dann für das THW quasi Dinge zu beschaffen. Und wirtschaftlicher Eigentümer ist halt in dem Fall dann der Verein.
Ah, verstehe. Okay, und jetzt sagst du Dinge beschaffen. Nimm uns mal konkret mit. Also was braucht ihr da, um was kümmerst du dich da ganz konkret Tag für Tag?
Machen wir ein einfaches Beispiel. Also wir haben ja zum Beispiel den Gerätekraftwagen, den haben wir ja schon kennengelernt hier in den Podcast-Folgen, haben wir natürlich auch in Ahrweiler stehen. Der hat ja eine große Ausstattung an Einsatzmaterial, an Werkzeugen. Und wenn wir für uns einfach feststellen, okay, die Pumpe, die da jetzt drauf ist, die reicht uns nicht für die Anforderungen, die wir hier für uns im Ahrtal haben. Wir wollen noch eine weitere drauf haben, die aber jetzt nicht unbedingt Starnmaterial ist vom THW, also die nicht in den Statuten festgeschrieben ist, können wir als Helfervereinigung entscheiden, ob wir die Beschaffung durchführen möchten. Und das entscheiden wir dann gemeinsam, ab gewissen Betragsgrenzen sogar die ganze Mitgliedschaft. Und führen diese Beschaffung dann durch.
Warum war das eben gerade nach der Hochwasserkatastrophe so wichtig, diese Wiederbeschaffung?
Wir standen erstmal vor dem Nichts. Also wir standen im Ortsverband bis zu den Knöcheln im Schlamm oder sogar noch viel mehr und haben gesehen, wie unsere Fahrzeughalle zerstört ist. Ja, krass. Ich glaube, bis auf 2,20 Meter oder sowas ging das hoch, 2,30 Meter. Und das gesamte Erdgeschoss unseres Verwaltungsgebäudes. Und dann steht man erstmal da, sieht, wie alles zerstört ist, bis auf die Fahrzeuge, die natürlich draußen unterwegs waren. Und ja, deswegen war für uns erstmal die Herausforderung, wie kriegen wir das bewältigt? Und zwar schnell klar, dass das THW dort unterstützen wird, zumindest was das betrifft, was auch von THW-Seite aus zu beschaffen ist. Auch wenn das nicht im vollen Umfang funktioniert hat. Und für Dinge, die natürlich die Helfervereinigung auch schon seit Jahren angeschafft hat und sich aufgebaut hat, war uns klar, dass wir diese Mittel, die wir dafür brauchen, um das neu zu beschaffen, dass wir die einfach nicht besitzen. Und dementsprechend haben wir für uns entschieden, auch relativ schnell nach der Flut auch einen Spendenaufruf dann zu machen. Wir haben das ganz einfach mit einem Bild gemacht, prägsames Bild aus der Flut, also wie wirklich der gesamte Kreis unter Wasser war oder zumindest das gesamte Stadtgebiet und haben dann draufgeschrieben, wir benötigen Unterstützung, wenn ihr spenden möchtet, wir freuen uns mit der Kontonummer und das hat dann wirklich extreme Wellen geschlagen. Also ich glaube, wir hatten insgesamt 300 oder 400 Einzelspenden, ne? Und das ist genau das Geld, was wir brauchten, um dann das wieder zu beschaffen, damit unsere Jugend eine Ausbildung haben kann, damit wir ordentlich arbeiten können und damit auch das, was wir uns über Jahre hinweg aufgebaut haben, wieder neu beschafft werden kann.
Was habt ihr denn da am meisten gebraucht oder was braucht ihr noch am meisten?
Ja, so ergänzendes Material im Prinzip. Ne? Alles das, was wir immer hatten, womit wir ja gearbeitet haben, worauf wir uns verlassen haben, worauf wir uns verlassen, wenn wir in den Einsatz fahren, das war erstmal nicht da. Und das haben wir dann nachbeschafft. Also wirklich klassisch eine Excel-Liste angelegt, gesagt, was fehlt, was wollen wir. Und daraufhin haben wir dann beschafft.
Wie generiert ihr denn dann Spenden? Du hast gesagt, natürlich Social-Media-Aufrufe. Wirst du dann auch nebenbei so zum Presseöffentlichkeitssprecher und sagst, hallo, und ich möchte hier nochmal bei der Bürgerversammlung und kann ich nochmal einen Termin beim Bürgermeister haben? Oder wie funktioniert das?
Ich glaube, in normalen Zeiten wäre das der Weg, dass man quasi aktiv in einem Netzwerk irgendwo aktiv ist und sich vorstellt und ein bisschen erklärt, was wir so machen. Wir hatten großes Glück, dass wir schnell Kontakt hatten zur THW-Landesvereinigung Rheinland-Pfalz und auch zur THW-Bundesvereinigung in Berlin, die für uns quasi ihr Netzwerk ein Stück weit bereitgestellt hat. Also die haben für uns quasi die Werbetrommel gerührt und gesagt, hör mal, wir haben hier einen zerstörten Ortsverband durch die Flut. Könnt ihr euch das vorstellen, Firma XY da was zu spenden?
Okay.
Und da kam schon echt einiges bei rum. Der Social-Media-Auftritt, den wir sowieso schon haben über Facebook und Instagram, der hat dann quasi das Ganze noch ergänzt. Und so hat sich das dann quasi ergeben. Aber ich glaube, das wichtigste Element während des Ganzen und auch für den Wiederaufbau, das war auf jeden Fall die Arbeit durch die Bundesvereinigung auch ein Stück weit, die ja sowieso bundesweit sehr breit aufgestellt ist. Und da können wir an der Stelle auch nur vielen, vielen Dank sagen, dass die für uns da waren.
Cool, oder? Dass da wirklich einer dem anderen hilft. Also vielleicht korrigierst du mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber ist das richtig, dass ihr jetzt so Fördervereine habt für die verschiedenen Ortsverbände und dass die zusammengeschlossen sind in dieser THW-Bundesvereinigung? Oder was ist die jetzt nochmal genau?
Die THW-Bundesvereinigung, ja, kann man sagen, so als Dachverband, als Vereinigung für die ganzen örtlichen Helfervereinigungen, wobei sie eher die Vereinigung der Landesvereinigungen ist, ne? Also jedes Bundesland beziehungsweise die Landesverbände haben eigene Landesvereinigungen.
Okay.
Und die wiederum tragen die Mitgliedschaft in der Bundesvereinigung und wir als örtliche Vereinigung tragen die Mitgliedschaft in der Landesvereinigung. Und okay. So ist quasi der Weg nach oben. Und klar, aber wenn dann so ein großes Ereignis ist, dann ist auch dann die Bundesvereinigung direkt der Ansprechpartner für uns, generell auch.
Ja, helfen alle zusammen. Sie versteht sich als eine Art Kommunikatorin und Brücke zwischen THW, der THW-Jugend, dem Ehrenamt an sich, aber auch eben das gesellschaftliche Bewusstsein für dieses Ehrenamt für das THW, aber auch Politik und Wirtschaft. Ist das richtig oder gehört da noch was dazu? Habe ich was vergessen?
Nee, also als Bundesvereinigung ist das schon gut beschrieben. Wichtig ist halt wirklich die Nähe zur Politik. Mhm. Also der Präsident der THW-Bundesvereinigung, der Martin Gerster, der ist selber auch Bundestagsmitglied. Dementsprechend hat er auch Kontakte dann in den Bundestag beziehungsweise die entsprechende Möglichkeit, auch da das THW zu präsentieren. Mhm. Soweit ich das mitbekommen habe, finden dort auch regelmäßige MdB-Frühstück-Events statt, wo man sich dann austauscht und dementsprechend dann über diese Vereinigungsschiene da das THW nochmal mehr präsent macht. Und die konnten wirklich für uns schon einiges erreichen. Das ist die politische Seite. Mhm. Auf der, ich sag mal, Privatseite kümmert sich die Bundesvereinigung viel auch um, ich sag mal, Verträge, die den Mitgliedern zugutekommen, also wirklich den Mitgliedern dann vor Ort. Sei es jetzt spezielle Konditionen bei einer Bank oder besonders gute Vertragsmöglichkeiten bei einem Mobilfunkanbieter oder sonst irgendwas. Mhm. Also da wird im Prinzip das Ehrenamt wirklich gewürdigt und darum kümmert sich die Bundesvereinigung.
Ja, wie wichtig ist diese Aufgabe?
Die ist sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass die vielen gar nicht bewusst ist, was da überhaupt möglich gemacht wird für uns.
Wahnsinn, ja.
Und für mich war es auch als Vorsitzender immer sehr wichtig, dass ich auch genau diese Dinge, es gibt regelmäßig Newsletter, es gibt Informationen, die die Bundesvereinigung rausgibt. Es gibt eben genau diese Vergünstigungen und Benefits. Und mir ist es immer sehr wichtig, dann auch das in die Helferschaft reinzukommunizieren und weiterzugeben. Und es braucht wirklich nur eine Mitgliedsbescheinigung von uns und schon sind die Tore offen für solche Benefits.
Cool.
Und ich bin froh, dass wir das auch rege nutzen, damit die Firmen auch sehen, dass es eben gewollt ist und dass sie sich freuen, dass das Ehrenamt auf diese Art und Weise gewürdigt würde.
Ja, ich glaube, es geht viel um diese Würdigung des Ehrenamts. Fühlst du dich gewürdigt als Ehrenamtler?
Ich fühle mich in dem Sinne gewürdigt, als dass ich es einfach mache, weil ich glaube, keiner von uns würde eine ehrenamtliche Position machen, nur um geehrt zu werden, um gewürdigt zu werden, um eine Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, sobald man für sich weiß, okay, ich mache das, was ich hier mache, richtig und ich habe Spaß daran und ich fühle mich gut damit, ist das schon gut. Trotzdem gibt es einem ein sehr gutes Gefühl, wenn man natürlich nicht aus den Augen verloren wird. Und wenn man einfach sagt, hey, cool, was ihr da macht, gefällt mir, ich unterstütze euch gerne. Und das ist ein gutes Gefühl und damit kommen wir ja auch weiter. Es bringt ja nichts zu sagen, danke für deine Arbeit und ich gehe wieder. Ne? Aber wenn man genau in dem Augenblick dann Unterstützung bekommt, sei es jetzt finanziell oder durch solche Vergünstigungen, ist das ja auch wieder ein Anreiz und eine Motivation, vielleicht dann doch irgendwo einzutreten. Ich denke, das ist das Wichtigste.
Komplett. Auch von der Gesellschaft oder könnten wir noch ein bisschen was machen?
Ich glaube, insgesamt mit der Flutkatastrophe ist das THW nochmal einen großen Schritt weiter in den Fokus der Gesellschaft geraten und konnte sich entsprechend beweisen. Auch gegenüber den anderen Hilfsorganisationen konnten wir da gute Synergien schaffen. Ja, was kann die Gesellschaft tun? Einfach mal reinschnuppern bei uns, mit gucken, was wir so tun. Wenn Interesse besteht, dann gerne mit dazukommen. Mhm. Und ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen aus dem Auge verlieren, dass wir ja eine Bundesbehörde sind, aber uns natürlich nicht so verhalten wollen wie eine Bundesbehörde. Also wir sind immer noch da, um Leuten zu helfen. Ja. Aber wir haben natürlich auch unsere Vorgaben, gerade wenn es um den Einsatz geht. Und geben immer nur unser Bestes. Und ich glaube, die ganzen Ortsverbände, die viele hunderte Kilometer angereist wären, wären nicht da, wenn sie selbst davon überzeugt wären. Also bei der Flutkatastrophe.
Ja. Komplett. Und am Ende seid ihr Menschen und am Ende sind genau diese Vorgaben ja so, so wichtig für euch, für eure Sicherheit, aber natürlich auch für unsere Sicherheit und damit ihr einfach was abarbeiten könnt. Ne? Also diese Vorgaben sind ja nicht einfach da, damit wir es uns allen schwerer machen, sondern die haben ja ihren Grund, ne? Damit ihr einfach wisst, ey, und das ist sicher und wir haben alles abgearbeitet und ich weiß, dass ich dieses Haus gerade schon durchsucht habe und dass ich jetzt das nächste Mal dieses durchsuche. Weißt du, das sind ja irgendwie logische Sachen, oder? Also, dass ihr da nicht uns irgendwie ärgern mit wollt. Also auf jeden Fall. Hast du dich denn mal unsicher gefühlt bei einem Einsatz?
Also auf jeden Fall, als es dann bei der Flutkatastrophe selbst irgendwann an den Punkt gelangt ist, dass man realisiert hat, da passiert gerade was ganz Schlimmes. Mhm. Da habe ich mich unsicher gefühlt, ja. Das war aber auch natürlich dann Angst, die mit reingespielt hat. Das muss man ganz klar sagen. Es gab diesen einen Moment, als wir uns bei der Feuerwehr vor Ort getroffen haben, um erstmal zusammenzukommen wieder, um mal zu besprechen, wie geht's jetzt weiter. Mhm. Und da habe ich gesehen, wie halt so ein großes, ja, Lazarett-ähnliches Lager aufgebaut wurde seitens des DAKs und diese ganzen Betten. Und da wurde mir erstmal bewusst, okay, man rechnet offensichtlich mit vielen verletzten Menschen. Und das war der Moment, ja, Unsicherheit ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber Angst auf jeden Fall. Und irgendwann nach Angst kommt sicherlich auch Unsicherheit, ja.
Ja, na klar. Und da brauchst du nicht noch von außen irgendwelche Leute, die irgendwie euch bei der Arbeit behindern wollen oder irgendwie sowas.
Das stimmt.
Na, das ist schon alles heikel genug auf jeden Fall.
Genau.
Jetzt hast du gesagt, ihr sitzt auch mit der Politik zusammen und vielleicht auch mit wirtschaftlichen Entscheidungsträgern. Was braucht ihr denn von der Politik und von der Wirtschaft? Gibt es da irgendwas, was wirklich ganz dringend oder vielleicht auch ganz einfach, gerade auf politischer Seite, geändert werden könnte?
Ich glaube, das, was jetzt sowieso schon seit Wochen und Monaten im Fokus steht, ist der Bundeshaushalt, der ja im Katastrophenschutz entsprechend ja nicht erweitert wird, beziehungsweise die Mittel sind knapp bemessen. Zuletzt gab es noch einen Haushaltsausschuss, wo die THW-Präsidentin mit aktiv war, wo man dann auch ja ihre Worte ganz klar nachvollziehen kann, dass natürlich aufgrund der Inflation das Ganze auch immer teurer wird. Sei es der Unterhalt, sei es die Mieten, sei es die Anschaffungspreise für neue Gerätschaften oder Fahrzeuge. Und man muss ganz klar appellieren hier, Katastrophenschutz ist ein Thema, was auf jeden Fall in den nächsten Jahren immer wichtiger wird. Wir haben es gesehen. Wir müssen daraus lernen. Also das geht runter bis in den Ortsverband. Das merken wir alle. Und das ist wirklich wichtig. Das muss weiter im Fokus stehen bleiben, dass da die Haushaltsmittel nicht zu knapp bemessen werden, damit wir da auf jeden Fall weiter aktiv bleiben können und noch mit einer gewissen Professionalität auch agieren können. Es bringt ja nichts mit minderwertigem Gerät oder mit fehlendem Gerät im schlimmsten Fall, weil kein Geld da ist, irgendwo hinzufahren. Das macht keinen Sinn. Das ist im schlimmsten Fall menschengefährdend.
Auf jeden Fall. Gibt es noch was, was du konkret forderst, auf kleinerer Ebene vielleicht, was jeder von uns tun kann, was jetzt nicht gleich irgendwie ein Politikum wird?
Was kann die Gesellschaft tun? Man muss nicht der größte Handwerker und Techniker sein. Man muss auch nicht unbedingt technikbegeistert sein. Das bin ich zum Beispiel. Ich bin nicht der größte Handwerker, deswegen bin ich ja auch im Büro. Und für mich war dann klar, ich kann diese Aufgabe im Verein übernehmen. Das kann ich. Ich habe die Möglichkeiten. Ich kenne mich ein bisschen aus.
Ja.
Und wer wirklich sagt, ich möchte gerne mitmachen, traue mich aber vielleicht nicht so richtig, mit dem Einsatz unterwegs zu sein. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und wer da unterstützen kann und möchte und das wirklich einen Mehrwert bringt für uns, dann ja gerne zu uns kommen und gerne mal mit reinschnuppern. Unterstützung brauchen wir immer.
Cool. Ja, was ist da der erste Schritt, wenn jemand das jetzt gehört hat und gesagt hat, Marc, ich glaube, Marc spricht zu mir, ich möchte losstiefeln. Wohin stiefle ich?
Grundsätzlich erstmal gerne zu uns in den Ortsverband. Also man kann das ganz einfach online suchen, THW Ortsverbände oder THW generell, und auf der Homepage findet man auch immer den nächsten Ortsverband in der Nähe. In der Regel haben die immer feste Dienstzeiten. Wir haben es auch, ne, jeden Dienstagabend. Und dann gerne einfach vorbeikommen, den ersten Dienst mal mit reinschnuppern und dann gerne auch schon direkt die Wünsche äußern oder die Vorstellungen äußern, was man sich dann konkret vorstellt, ne? Und ansonsten gerne bei uns anrufen. Wir haben auch einen Facebook- und einen Instagram-Auftritt. Einfach anschreiben und wir kümmern uns.
Cool, sehr schön. Vielleicht noch als Letztes, was bedeutet dir das Ehrenamt an sich, aber auch dieser ganz, ganz wichtige neue Teil, den wir heute hier kennenlernen durften? Was bedeutet dir dieser Teil des Ehrenamts persönlich?
Persönlich ist es ein ganz, ganz emotionaler Teil geworden natürlich, weil in Verbindung mit so einer doch sehr nahen Flutkatastrophe und generell einer sehr nahen Katastrophe hier in der Heimat ist das natürlich irgendwie alltäglich geworden, dass man sich um diese Themen kümmert. Also es vergeht kein Tag, wo man sich nicht irgendwie ein bisschen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, mit diesem Thema beschäftigt, also mit dem THW und auch mit dem Helferverein. Und ich muss gucken, wie das in den nächsten Jahren weitergeht, ob ich das noch begleiten kann, wie wir das begleiten werden. Das kommt immer so ein Stück weit drauf an. Man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass das natürlich sehr anstrengend ist, was alles passiert ist. Das ist sicherlich kein Beispiel für die anderen Ortsverbände, aber es war eine sehr aufregende Zeit. Es war verdammt viel zu tun und man muss natürlich ein bisschen auf sich selbst auch achten, inwieweit kann ich das noch machen? Es ist halt alles Ehrenamt. Aber ich werde diese Zeit nie vergessen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel in meinem Leben geworden. Und die Erfahrungen, die ich da auch rausziehen konnte, sind verdammt wichtig, ne? Und verdammt gut auch für mich geworden. Und ja, also Ehrenamt an sich gehört zu meinem Leben dazu, egal in welcher Art und Weise.
Schön, das merkt man.
Förderverein, ja, ist ein Mittel, wie man das Ganze dann machen kann. Aber wie gesagt, es ist wirklich schön, auch mit der Kameradschaft dann im Ortsverband und mit Freunden, die man auch gefunden hat dann dort, ja, diese ganzen Dinge dann auch zu bewältigen.
Schön, das merkt man. Und wahrscheinlich sowieso dieses ganze Ausmaß von, wie sehr es einen dann doch mitgenommen hat, merkt man, glaube ich, wahrscheinlich erst mit ein bisschen Abstand. Und wenn man mal zur Ruhe kommt, oder? Dann merkt man, boah, Alter, das war ganz schön heftig, ne?
Das hat jeder von uns gemerkt.
Ja, glaube ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du uns da so mitgenommen hast und dass du dich um euch Helfenden kümmerst, dass die einfach nicht vergessen werden. Ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für den tollen Einblick.
Dankeschön.
Ja, und vielen Dank euch natürlich auch fürs Zuhören. Für sämtliche Anregungen, Feedback, Nachfragen und mehr Infos geht ihr gerne mal auf jetzt.thw.de. Diese Adresse packe ich euch nochmal in die Shownotes. Das ist dieser kleine Beschreibungstext hinter jeder Folge. Oder ihr lasst uns gerne Sternchen da oder Kommentare. Das geht auch auf eurer Podcast-Plattform. Da könnt ihr auch uns gerne direkt folgen. Dann habt ihr den Vorteil, dass ihr nämlich benachrichtigt werdet, sobald eine neue Folge hier von diesem Podcast hochgeladen wird. Und da freue ich mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin.
Technik, Teamwork, THW. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns mitzumachen, dann besucht uns doch mal auf jetzt.thw.de.